Heute Morgen predige ich über einige Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 30 bis 36. Johannes 8, Vers 30 bis 36. Als Jesus dies redete, glaubten viele an ihn. Jesus sprach nun zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr in meinem Worte bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn denn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Es geht um Freiheit. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Ich nehme an, Sie kennen die Formulierung: Ich bin so frei. Da kommt jemand zu Gast, sieht dort die Zigarettenpackung des Gastgebers liegen und sagt: Ich bin so frei. Nimmt sich eine. Der andere begrüßt vielleicht die Dame des Hauses und gibt ihr einen Kuss, sagt: Ich bin so frei. Und so gibt es so verschiedene Freiheiten, die dieser oder jener sich nimmt. Was verstehen wir darunter, wenn jemand sagt oder meint: Ich bin so frei? Das heißt, er verhält sich ohne äußeren Zwang, ohne Bevormundung, so wie er möchte. Das verstehen wir unter Freiheit, ohne äußeren Zwang, ohne eine Willensbevormundung, sich einfach so zu verhalten, wie man möchte. Der Freiheitsbegriff ist ein zentraler Begriff in der Aufklärung gewesen, in der Französischen Revolution. Es gab da diese drei Schlagworte: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und auch heute ist Freiheit natürlich ein zentraler Begriff. Viele verstehen Freiheit als Bindungslosigkeit. Ich bin an nichts und niemand gebunden. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Es gab einen deutschen Philosophen, Nietzsche, der sagte, dass nichts mehr gilt. Gott ist sowieso abgemeldet, die überkommenen Werte gelten nichts mehr. Gesellschaftsordnung verpflichtet einem zu nichts. Er ist sozusagen der Schöpfer des Nihilismus. Also einen, der sagt, es gibt nichts mehr, was mich irgendwie verbindlich angeht. Ja, ist die Frage, ist das jetzt Freiheit? Es gibt nichts mehr, was mich verbindlich angeht. Da gab es einen Schweizer Theologen, viele kennen ihn, Karl Barth, vom Namen her, der machte da ein Wortspiel draus und sagte, dass nichts nichtet. Dass nichts nichtet. Das heißt, wenn nichts übrig bleibt, wenn nichts mehr zählt, dann vernichtet das eigentlich das Leben. Das heißt, jemand, der sich an nichts binden möchte, ist keineswegs der Glückliche, sondern eigentlich jemand, der im Chaos landet. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen jemand im Straßenverkehr, der sich völlig frei fühlt von allen Verkehrsregeln. Ich möchte mit ihm nicht so gerne zu tun haben. Oder jemand, mit dem Sie vielleicht in Partnerschaft leben, der sich völlig frei fühlt von jeder Form von Rücksichtnahme. Ich denke, das würde wenig Spaß machen, mit ihm zu tun zu haben. Viele kennen diesen netten Kanon: Die Menschen sind schlecht, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Das drückt so diese Freiheit aus: Es geht nur um mich, alles andere interessiert mich nicht. Aber ob das gut ist, ist eine andere Frage. Wenn wir fragen Freiheit, müsste man nicht nur fragen, frei wovon, sondern auch frei wozu. Der biblische Freiheitsbegriff setzt immer eine Gefangenschaft voraus oder eine Leibeigenschaft im Hintergrund. Ich wiederhole das. Der biblische Freiheitsbegriff setzt immer eine Gefangenschaft voraus als Hintergrund oder eine Leibeigenschaft, das heißt, dass jemand Sklave ist, der einem anderen gehört und dann befreit werden kann. Das beste Beispiel dazu ist Israel, das aus Ägypten befreit wurde, von 420 Jahren Sklaverei. Das heißt, am Anfang war es ja noch keine, aber später schon. Das war Israels Geschichte, an die Sie sich gerne erinnert haben. Gott hat uns befreit aus Ägypten. Aber was sagte der Pharao immer, Entschuldigung, der Mose immer dem Pharao, wenn er dahin ging? Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste diene. Also frei wovon? Von der Sklaverei. Wofür? Um Gott zu dienen. Und das wäre wichtig, wenn wir das bei der Freiheit verstehen. Es geht nie nur darum zu fragen, wovon bin ich frei, sondern wofür oder worin bin ich frei. Und eigentlich bin ich nur dann frei, wenn ich den Lebensentwurf begreife, der vor mir liegt, den mir jemand gegeben hat, um eine positive Bestimmung in meinem Leben auszuüben, und wenn ich dieser Lebensbestimmung folge. Wir haben hier einen Bahnhof in Obertshausen. Die Lokomotive mit ihren Anhängern ist nur auf den Schienen frei. Wenn ich versuchen würde, hier die Hauptstraße lang zu fahren, ich glaube, die kämen noch keine 5 Meter weit, da würden sie schon im Asphalt versinken. Frei in einem vorgefertigten Entwurf für diese Lokomotive, da ist sie frei. Ein Fisch ist nur im Wasser frei, ein Vogel nur in der Luft und an Land. Also nicht nur frei wovon, sondern frei wofür. Und eigentlich bin ich nur dann frei, wenn ich bestimmungsgemäß lebe. Allerdings wäre dann die Frage, was ist denn die Bestimmung meines Lebens? Da gibt es diese moderne Vokabel, die heißt Selbstbestimmung. Das heißt, ich bestimme selbst meinen Lebensentwurf und damit fängt die ganze Unsicherheit an. Wohin soll ich das denn bestimmen? Worin soll ich es bestimmen? Was ist denn gut für mich auch in Zukunft noch? Und da ist der Mensch sehr unsicher. Unter Selbstbestimmung verstehen wir oft, ich bin so frei, ich nehme mir von allem, was mir gefällt, das Beste. Sie kennen ja diese Backrezepte, man nehme 2 vom Besten und mische es mit dem und dem. Und so macht mancher seinen Lebensentwurf. Man nehme etwas davon, eine Prise davon, mit der Zutat davon, rühre es gut um. Und ob das dann, was dabei herauskommt, auf Dauer einem auch schmeckt, ist eine ganz andere Frage. Jesus sagt den Menschen, die zum Glauben kamen an ihn, sie würden nur dann frei werden, wenn sie seinem Wort vertrauen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger und die Wahrheit wird euch frei machen. Interessant, ein zweiter Begriff neben dem Begriff Freiheit ist der Begriff Wahrheit. An der Stelle, Wahrheit verstehen die meisten Leute heute so auf diesem griechischen Hintergrund. Wahrheit ist die Klarheit von Fakten und Tatsachen, ob das wirklich so ist. Mehr so eine intellektuelle Wahrheit. Die biblische Wahrheit ist immer personenbezogen. Wahr ist jemand, der zuverlässig ist. Und wenn sein Wort auch in 10 Jahren noch was gilt, dann ist das ein wahres Wort. Und wenn Gottes Wort sogar in der Ewigkeit noch was gilt, dann ist dieses Wort natürlich wahr und ist letztlich die Wahrheit. Also der biblische Wahrheitsbegriff ist personenbezogen. Eine zuverlässige Person ist wahr. Und da spricht Jesus von sich und seinem Wort, dass er die Wahrheit ist und vermittelt und diese Wahrheit einem frei macht, das heißt zur wahren Bestimmung des Lebens führt. Die Leute protestieren sofort, so wie das ja auch heute oft noch geschieht, nach dem Motto, ich bin evangelisch, was wollen Sie eigentlich sonst noch aus mir machen? Wozu reden Sie immer von diesem Jesus, den lehne ich ja gar nicht ab, aber ich brauche ihn doch gar nicht. Und so protestieren die Leute hier und sagen, ja, wir sind Abrahams Nachkommen, also beste religiöse Qualität. Was willst du denn noch machen aus uns? Und außerdem sind wir niemals Knechte gewesen. Weshalb sollen wir denn frei werden? Da sagt Jesus einen interessanten Satz. Er sagt, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Das heißt, wenn jemand nur eine Sünde tun würde, würde schon deutlich, in seinem Leben ist Sünde eine bestimmende Größe. Dem kann man oft so spontan nicht zustimmen aus seiner Erfahrung, weil man ja sich doch für viel besser hält. In Römer 7 steht sehr viel über die Sünde und da heißt es manchmal, dass das, was wir tun, nicht wir tun, sondern die Sünde, die in uns lebt. Mancher, wenn er ausrastet, sagt, es kam über mich. Ja, was kam da eigentlich über ihn? Sein Temperament, sein Unbeherrschtsein. Oder hat nur die Sünde eine extreme Entfaltung gefunden an diesem Tag? Jesus sagt, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Das heißt, die Sünde ist eine bestimmende Macht wie eine Person in seinem Leben, die im Hintergrund da ist und ihn manipuliert. Den Juden gibt er eine ganz ernste Warnung und sagt, sie seien Knechte der Sünde und ein Knecht bleibt nicht für immer im Haus, während der Sohn immer bleibt. Die Juden dachten, wir sind Söhne Gottes, wir bleiben immer bei Gott. Und Jesus sagt, nein, Knechte, Knechte bleiben nicht für immer. Ich bin der Sohn, ich bleibe für immer. Und vielleicht sehen Sie schon die Verbindung zu uns. Wenn wir Jesus im Herzen haben, sind wir auch Kinder Gottes und dürfen für immer im Haus Gottes bleiben. Sünde bindet. Ich will ein paar Bindungen nennen, wobei es natürlich sichtbare gibt, auf denen man schnell herumhackt, und unsichtbare, die sehr viel differenzierter im Untergrund verborgen bleiben. Ich möchte, auch wenn ich Beispiel erwähne, jemand, den das betrifft, nicht irgendwo in die Ecke stellen, sondern nur sagen, dass Jesus auch hier größer ist und befreit. Wir sagen oft, ich habe die Sache im Griff, sagt der junge Mann, wenn er anfängt zu rauchen. Aber später könnte man den Satz rumdrehen, die Sache hat mich im Griff. Und ich kann keineswegs unbedingt sofort aufhören, wenn ich möchte. Der Alkohol hat manchen im Griff. Die Drogensucht ruiniert viele, aber es gibt auch eine Verschwendungssucht, dass Leute mit den Dingen nicht richtig umgehen können. Es gibt eine Genusssucht, wobei der Kühlschrank und andere Dinge eine große Rolle spielen. Es gibt eine Kritiksucht, wo einer nicht aufhören kann, ständig andere Menschen schlecht zu machen. Jeder von uns kann das natürlich, aber manchmal wird eine ganze Serie draus. Es gibt Geiz, wo Leute, die wirklich die Tausende haben, herumlaufen, als ob man ihnen noch Geld geben müsste, damit sie sich irgendwo einmal neu einrichten oder etwas erneuern. Es gibt eine Kritik an Gott, die wie eine Sucht ist, wo jemand, selbst wenn es ihm ganz dreckig ist, immer noch so einen auswischt, sobald er etwas Christliches hört, sagt, das ist aber nicht das Richtige. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Bindungen. Ich denke einmal die Aberglaubensbindung, wo Leute dann in ihr Horoskop hineingucken. Sie sagen, ist sowieso alles nur Quatsch, aber wenn da etwas Schwieriges drin steht, laufen sie doch mit Angst umher und haben eine Angstbindung aufgebaut. Mancher ist von der Angst in seinem Leben beherrscht. Oder eine Bindung, die jeder von uns gerne ablegen möchte, aber wahrscheinlich bis zum Lebensende wird sie uns immer wieder einholen, ist die Bindung an Sorgen. Sorgen hat ja nichts mit Gottvertrauen zu tun, sondern ist eigentlich genau das Gegenteil. Vorsorge ist was anderes. Sorgen ist eine negative Grundhaltung der Befürchtung. Auch davon möchte uns Jesus immer wieder befreien. Jesus sagt letztlich, hinter all dem steckt ein System eines gottlosen Lebens. Das nennt er Sünde. Sünde heißt ja nicht nur, dass man silberne Löffel stiehlt, da gehören ja ganz andere Dinge dazu. Ein Leben der Selbstbestimmung, der Selbstverwirklichung. Und Jesus sagt, dass er davon befreit. Wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Es konnte er gut sagen, denn er ging gerade nach Golgatha. Er war unterwegs, nicht gerade am nächsten Tag, aber in diese Richtung, um die Menschen dort von der Schuld ihrer Sünde zu befreien und die Basis der Vergebung zu öffnen, damit Menschen ihrem Gott wieder begegnen und vertrauen lernen. Heute könnte man mal einen Austausch machen. Wovon hat Jesus mich befreit? Wovon hat er sie befreit? Gut, wenn jemand schon als Kind vielleicht zum Glauben kam an Jesus durch seine Eltern, dann wird er nicht so einen großen Umbruch erlebt haben. Aber wenn er feststellt, ich bin erst als Teenager oder Erwachsener zum Glauben gekommen an Jesus, dann gibt es hier immer irgendwelche Dinge, von denen er befreien kann. Mancher wird befreit von intellektuellem Hochmut. Bisher hat er sich immer über Gott und sein Wort gestellt. Jetzt akzeptiert er es plötzlich. Oder von geistlicher Blindheit. Ein anderer von geheimen Bindungen. Es gibt ja manchmal Dinge, an die man innerlich oder äußerlich gebunden ist, die außer einem selbst vielleicht gar niemand weiß. Aber man weiß, ich bin an der Stelle nicht frei. Und Jesus sagt, ich würde dich gerne frei machen. Vielleicht hat jemand schon erlebt, wie er an dieser oder jener Stelle davon loskam. Wobei es bei diesem Loskommen ja immer um einen Kampf geht. Wenn Jesus uns frei macht, ist es ja nicht so, dass etwas nur abgehakt wird, sondern es geht oft um die Befreiung des Willens. Und da gibt es eine interessante Aussage von einem alten Mann, das heißt er schon lange tot, Seneca, vielleicht kennt mancher diesen Namen, der sagte von den Sünden des Menschen, wir lieben und hassen sie gleichzeitig. Die Sünden lieben und hassen wir gleichzeitig. Auf der einen Seite würden wir sie gerne loskriegen, weil wir merken, das ist schlecht für mich. Es raubt mir die Freude und vieles mehr. Auf der anderen Seite lieben wir es und sagen, ich bin so daran gewöhnt, was wäre denn heute, wenn ich das heute nicht hätte oder machen würde? Und an der Stelle geht es immer um einen Kampf, den Kampf des Willens, dass der Wille frei wird, um mit Gottes Willen übereinzustimmen. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, das heißt in meinem Willen bleibt, dann werdet ihr wirklich meine Jünger sein und die Freiheit erlangen. Es geht nicht nur darum, frei wovon, sondern auch frei wofür. Mancher möchte ja bei Gott nur seine Probleme abladen. Und wenn er sie abgeladen hat, geht er weg und lebt weiter wie vorher. Es geht nicht nur um ein frei wovon, sondern ein frei wofür. Wofür befreit uns Jesus? Er befreit uns, um gemäß unserer Bestimmung zu leben. Und die Bestimmung heißt, mit Jesus im Herzen zur Ehre Gottes zu leben. Das heißt, von seiner Liebe geprägt zu werden, von seiner Vergebung und von seiner Führung, damit seinen Sinn im Leben zu haben und Gottes Wort zu beachten. Ja, die Frage, ob wir diese Freiheit kennen und lieben und wie weit sie sich täglich bei uns verwirklicht oder auch nicht. Der Sohn bleibt für immer im Haus und wenn wir Jesus im Herzen haben, sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden. Wir bleiben für immer im Haus Gottes, das heißt, für immer sind wir geborgen bei Gott, auch über den Tod hinaus. Und ich zitiere das ja gerne, was so ein alter Christ einmal vor seinem Tod sagte, macht nicht so viel Aufhebens davon, ich ziehe doch nur vom unteren ins obere Stockwerk, aber ich bleibe im selben Haus. Das heißt, ich bleibe geborgen bei Gott, auch wenn ich hinübergehe. Die Frage, glauben wir das? Glauben wir, dass Kinder Gottes nicht verloren gehen? Wobei manche natürlich sagt, schön, wenn Kinder Gottes nicht verloren gehen, dann kann ich ja machen, was ich will. Ich werde immer dabei bleiben. Das ist dann wieder schon die falsche Einstellung von Freiheit. Freiheit hieß ja, dass ich meiner Bestimmung gemäß lebe. Und die Bestimmung heißt ja, mit Jesus im Herzen zur Ehre Gottes zu leben. Und wenn ich jetzt schon überlege, was kann ich denn alles noch tun oder auch lassen und Gott hält immer noch an mir fest, dann ist das eigentlich schon die falsche Fragestellung. Ich bin so frei, bedeutet immer im biblischen Sinn, ich bin so frei, wie ich der Bestimmung Gottes gemäß in meinem Leben handele und lebe. Der Ausspruch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist sehr schön und drückt eine tiefe Sehnsucht aus. Wir möchten alle in einem gewissen Sinne gleich sein. Ich will keinen haben, zumindest der über mir steht und mir ständig sagt, was ich tun sollte. Ich möchte frei sein, nicht bevormundet von anderen. Und wenn andere mir als Brüder begegnen, wäre das natürlich sehr schön. Aber ich denke, hinter diesen drei Vokabeln steckt eine große Selbstüberschätzung, als ob der Mensch den anderen Menschen und sich selber frei machen könnte. Als ob er sich zu einem Bruder des anderen erklären könnte. Und ja, als ob er alle gleich macht. Und wir wissen, wie viele Verbrechen durch diese drei Vokabeln gedeckt wurden. Alle Menschen sind gleich und da du nicht so gleich bist wie ich, mache ich dich gleich. Das heißt, dein Kopf kürzer oder etwas kleiner, damit du mir entsprichst. Wir kennen diese bullschikose Formulierung und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Das ist vielleicht nur ironisch formuliert, aber geschieht ja auch heute noch in vielen Ländern und Staaten der Welt, auch in manchen Familien, wo man sich durchaus schlägt. Unser Fehler ist der, dass wir dachten, wenn der Mensch aufgeklärt ist, dann würde er automatisch die Freiheit erlangen. Aufklärung macht frei. Und dann sind wir erstaunt, wie dieser aufgeklärte Mensch solche Verbrechen begehen kann, mit einer gezielten intellektuellen Kriminalität den anderen Menschen ruiniert und dabei noch schöne Worte gebraucht und Pressekonferenzen gibt, Fotografen einlädt und sich dabei noch feiern lässt. Wir haben verwechselt Aufklärung und Gott. Bei der Aufklärung wurde die Vernunft vergottet. Aber eine Vernunft, die nicht unter der Führung Gottes steht, ist niemals frei. Sondern was würde Jesus sagen? Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Das heißt, sie folgt einer Spur der Selbstverwirklichung, die letztlich nicht das Glück bringt. Nur Jesus macht frei von Sünde. Nur Jesus verändert Menschen und er macht sie zu Brüdern. Ich erwähne zwei Freiheiten, die in unserer Gesellschaft heute sehr bestimmend sind. Da ist einmal die Freiheit, sich zu nehmen, was einem gefällt. Das Stichwort heißt Korruption. In der Politik sich zu bedienen, wo man Gelegenheit hat. In den Firmen ist das nicht anders. In vielen Verwaltungen, wo man sich selber bedient. Ich bin so frei. Oder die andere Freiheit auf der Ebene der Partnerschaft und Sexualität ist ja nichts mehr verboten, es ist alles möglich und erlaubt. Ich bin so frei. Man spricht von einer sexuellen Revolution sogar. Jemand sagte mal sehr nett, und das finde ich ein sehr interessantes Bild, sagte, ein Haus, das nur aus Türen besteht, in dem, und wenn die auch noch offen sind, in dem fühlt man sich nicht wohl. Ja, wo nur noch Öffnung da ist nach jeder Seite, gibt es keine Geborgenheit mehr. Und bei all dieser vermeintlichen Freiheit, die wir da haben, fehlt gerade auch auf der Ebene der Partnerschaft die Geborgenheit. Und vielleicht ist es für manchen doch ganz interessant, was Gottes Wort über Partnerschaft, über bleibende, vertrauende Beziehungen sagt, wo durchaus auch Wände drin sind, an denen keine Türen sind an dieser Stelle, wo aber ein Stück Geborgenheit entsteht. Und auf die Dauer wird dieser oder jener spüren, dass das gut ist. Wir brauchen eine Freiheit, die unserer Bestimmung entspricht. Die Lokomotive kann eben nicht auf der Hauptstraße fahren, sondern nur dort, wo ihre Schienen liegen. Und da gibt es einen schönen Vers in Jesaja 26, Vers 7. Da heißt es, das Gleise des Gerechten ebnest du. Das Gleise des Gerechten ebnest du. Das heißt, Gott bereitet das Leben vor und wir können dieser Führung folgen. Sünde ist alles, was mich von meinem Lebensmotto trennt und von meinem Lebensentwurf, mit Jesus zur Ehre Gottes zu leben. Wenn nun der Sohn euch frei macht von Angst, von Sorge, von Schuld, von unguter Bindung an Personen, an Sachen, an Ideologien, dann werdet ihr immer mehr diese Freiheit Gottes erkennen. Darüber freuen wir uns, wenn es geschieht, aber es bedeutet oft Kampf. Ich bin so frei, möchten wir mitnehmen als Motto, aber ich bin nur so frei, wie mein Leben seiner Bestimmung entspricht. Und seine Bestimmung heißt, dass ich in seinem Wort bleibe, es auch lese und auslebe, um dadurch Gottes Ehre zu verwirklichen und für ihn einsatzfähig zu sein. Herr Jesus, du bist derjenige, der uns frei macht von Schuld, der uns frei macht von dieser Trennung von Gott, indem du sogar in unser eigenes Herz kommst und es zu deiner Wohnung machst. Darüber loben wir dich. Segne jeden von uns, dass er dir vertraut und wo er vielleicht im Moment in irgendwelchen persönlichen Bindungen steckt, kannst du auch da in deiner Liebe und Geduld ihn weiter befreien. Danke, dass dein Wort uns dabei hilft, auch die Gebete von anderen. Wir loben dich, dass du der Herr bist und geben dir die Ehre. Amen.